Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Tag. Das Genie ist männlich, weiß, ein Einzelgänger und muss sich nicht an Regeln halten. Das ist zwar zugespitzt, aber für sehr lange Zeit war das durchaus gültig, wenn man sich anschaut, wer in der Kunst, am Theater oder in der Literatur erfolgreich war. Heute sind, meistens zumindest, andere Kriterien wichtig. Darüber sprechen wir mit dem Co-Intendanten des Zürcher Schauspiels. Und auch eine Ausstellung in Venedig zeigt, dass sich Machtstrukturen verändert haben. Und mitten in Israel will ein Museum einen Ort der Verständigung zwischen arabischen und jüdischen Israelis bieten. Wir beginnen mit einem Künstler, der in einem seiner bekanntesten Werke zumindest auf den ersten Blick ein Klischee erfüllt, nämlich von der eigenen Großartigkeit überzeugt zu sein. 8 lebensgroße Puppen oder Skulpturen sind in einer Orgie zugange. Oh, Charlie, 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 so heißt das Werk, sorgte 1992 bei der Kunstschau Documenta in Kassel wegen der pornografischen Darstellung für ziemliche Diskussionen. Aber ein Körper ist bei Charles Ray nicht nur Körper, er erzählt auch von Macht, Geschlecht und gesellschaftlichen Hierarchien. Nun ist der amerikanische Bildhauer zurück in Kassel. Das Fridericianum zeigt seine erste große Einzelausstellung in Deutschland von frühen Arbeiten bis zu neuen Skulpturen. Und Christiane Vielhaber hat die Ausstellung gesehen. Christiane, kann denn die Kunst von Charles Ray immer noch provozieren?
Also ich kann mich erinnern, damals 1992, Documenta 9, dann tuschelten alle, warst du schon oben in dem Hinterzimmer? Und nee, was ist denn da? Und dann ging man rauf und dann sah man 8 nackte Männer, die es miteinander trieben.
Man sah natürlich, das ist genau dieses Kunstwerk.
Ja, man sah natürlich, dass es Puppen sind, farblich auch so wie Schaufensterpuppen, alle dieselbe Perücke auf. Und wenn man genauer hinguckte, dann sah man, die haben alle dasselbe Gesicht. Nicht dasselbe, ja auch dasselbe Geschlecht, aber unterschiedlich ausgeformt. Der eine liegt, der andere steht, der hockt auf dem. Und was mir damals nicht aufgefallen ist, die berühren sich überhaupt nicht. Mhm. Und Charles Ray sagte dann, er wollte genau das Gegenteil von Brancusis Kuss, wo die beiden Personen miteinander verschmelzen und die werden eins. Und hier, die berühren sich noch nicht mal. Nirgendwo, das sind Millimeter, du kannst dich bücken und du siehst, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Und dann kommst du heute, Jahre später, auf diese Idee, was er damals schon meinte, dass wir, wenn wir lieben, eigentlich nur eine Projektion von uns lieben. Und im Grunde genommen ist das ein armer Narziss. Und er sagte auch, hätte ich 3 von den Charlies genommen, dann wäre das sehr Narzissmus. Aber so sind da 8 und jetzt kriegt das eine ganz andere Dimension. Und das Lustige ist, in dem Raum dahinter, wo damals seine Installation war, sind jetzt 3
Tiere. Bei der Documenta 1992,
ja,
oder?
Da sind jetzt 3 Tiere. Tiere, macht der Tiere.
Und dann muss man sich natürlich daran erinnern können.
Ja, und dann hat er gesagt, ja, wenn die Eltern jetzt mit ihren Kindern davor sind und sagen, oh Gott, diese nackten Jungs und die machen Pornos da, dann geht mal schnell da hinten hin, da sind die Tiere. Und er sagte, er kann sich vorstellen, dass die Kinder am ehesten sehen, guck mal, die sehen ja alle gleich aus, ja, oder guck mal, die berühren sich gar nicht, oder das ist wie Ballett.
Also das sind jetzt schon mal 2 Räume, die du geschildert hast.
Ja. Ja,
also ein Ausweichraum, mehr oder weniger der eine.
Annex nennt er das.
Ja, aber wie wird das insgesamt in Szene gesetzt? Weil das sind ja so Installationen, nenne ich es jetzt mal.
Die Figuren nehmen alle Bezug aufeinander. Du fängst eigentlich an mit hinten mit einer großen Marienstatue. Und die ist so 3 Meter hoch und ganz weiß. Und hat den Jesusknaben in der Hand, aber auch nicht mit dem Apfel oder so oder auch nicht im Segelgestus, sondern mit so einem Taufkleidchen. Und dann sagt er, er ist so katholisch erzogen und seitdem er in Los Angeles lebt, er ist also längst Atheist, aber er ist immer in so eine Kirche rein und hört dann die Mexikaner singen und die Gospel und der Pastor ist auch einer aus dem Kongo, mit dem hat er gesprochen und er sagt, er möchte eigentlich eine Marienstatue machen, ob er das als Atheist machen könnte und dann hat der Pastor zu ihm gesagt, dem lieben Gott ist das völlig egal, ob du Atheist bist und du siehst jetzt diese Skulptur und du merkst, obwohl die ganz weiß ist, da ist so viel von Volksfrömmigkeit drin. Aber auch so, also seine Erziehung. Und er sagt auch, die Skulpturen werden nicht älter, ich werde älter. Ja. Und davor ist ein junger, nackter Knabe, der hat einen Frosch in der Hand. Und da sagte, können Sie sich noch erinnern, früher machte man im Biologieunterricht als erstes, dass man Frösche seziert oder damit man weiß, wie das so drinnen aussieht. Das ist ja alles fremd. Und dieser nackte Knabe erkennt jetzt eigentlich, sag mal, in dem Moment der Adoleszenz, was eigentlich in diesem Frosch drin ist und was mit ihm wird. Und wie kommt Charles Ray dazu? Er sagt, er war kurz vor einer Herzoperation und dann hat er dran denken müssen, hat er ganz schnell geheiratet, damit seine Frau ihn jetzt im Krankenhaus besuchen konnte, obwohl die schon ewig zusammenleben. Und dann hat er diese Idee gehabt mit diesem Frosch. Und wenn du jetzt vor dieser Skulptur stehst und dieser Junge, der auch so fast 2 Meter groß ist und der schaut dich an und schaut diesen Frosch an, dann hast du immer das Gefühl, überall sind Strukturen untereinander zum Betrachter und in der Figur selbst, in der Skulptur.
Christiane Vielhaber über Charles Ray im Museum Fridericianum in Kassel. Vielen Dank. Im Museum gilt normalerweise das unausgesprochene Gesetz, bitte nichts anfassen, die Kunst ist schließlich wertvoll. Der französische Sammler François Pinault, gerade 90 Jahre alt geworden, zeigt in seinen Museen allerdings immer wieder Werke, bei denen das Publikum ausdrücklich zupacken darf. In der Pariser Bourse du Commerce lagen zum Beispiel arrangierte Bonbons von Félix González Torres auf dem Boden zum Aufheben und Essen, wozu man vom freundlichen Personal ausdrücklich aufgefordert wurde und dann über die Kunst ins Gespräch kam. Auch in Venedig betreibt Pinault 2 Ausstellungshäuser. In der Punta della Dogana ist zurzeit die amerikanische Künstlerin Lorna Simpson mit einer großen Einzelausstellung zu sehen. Und auch dort dürfen die Besucherinnen und Besucher Hand anlegen. An Klangschalen nämlich, die in unterschiedlichen Größen in einem Raum stehen. Habe ich selbst ausprobiert, macht Spaß und ist erstaunlich laut. Mehr über Lorna Simpson und ihre Ausstellung jetzt von Maxi Bröcking.
Im großen Hauptraum des Museums Punta della Dogana mischt sich das Blau der Lagune vor den Fenstern mit dem intensiven, leuchtenden Blau der Bilder von Lorna Simpson. Bis zu 4 Meter hoch sind die auf Holz gemalten und kollagierten Arbeiten. Die ab 2016 entstandene Arktis-Serie zeigt Archivfotos von Gletschern in Siebdrucktechnik und gezeichnete Umrisse von Frauenfiguren. Um sie herum zerfließt die flächig aufgetragene blaue Ölfarbe wie ein unendlicher Ozean. Lorna Simpson erklärt, worum es in dieser Serie geht.
All these images are constructed, so they are fragments of real icebergs.
All diese Bilder sind konstruiert. Fragmente echter Eisberge wurden manipuliert und in eine neue Umgebung versetzt. Gleichzeitig ändert sich das Klima auf unserem Planeten und unsere Sicht auf Gletscher, weil sie schmelzen und teilweise bereits verschwunden sind. Es geht also auch um dieses Verschwinden. Die Bilder hängen nicht an den Wänden, sondern stehen auf übereinander geschichteten Steinen, die aus der Umgebung Venedigs stammen. Gemeinsam mit der leitenden Kuratorin der Punta della Dogana, Emma Lavigne, hatte sie überlegt, welche Steine dafür geeignet wären. Vor ihnen, ebenfalls auf Steinen, ruhen Klangschalen, die von den Besuchern selbst angeschlagen werden können. Dabei entsteht ein weiches Summen, wie ein gemeinsamer Chor. Welche Rolle spielen dabei die Steine?
In thinking of the exhibition that has these singing bowls, I wanted something that had a presence.
Zu den Klangschalen wollte ich etwas mit Gewicht. Es ging um Intensität auf zweierlei Ebenen. Die schweren Gemälde lehnen auf Steinen gegen die Wand, während die Klangschalen sehr leicht sind. Es ist ein Kontrast zwischen Schwere und Zartheit. Denn Klangschalen brauchen eine sehr feine, behutsame Spielweise. Die Kombination mit einem massiven, schweren Untergrund schien mir ein passender Kontrast. Die Idee der Arbeit mit den Klangschalen stammt aus der Zeit der Pandemie. In dieser Zeit wollte Lorna Simpson einen Ort der Gemeinschaft an öffentlichen Orten in New York schaffen, durch Musik. Auch die im Nebenraum in Schwarz-Weiß gezeigte Videoarbeit Cloudscape basiert auf Musik. Zu sehen ist der schwarze Künstler und Sänger Terry Atkins, der in einer sich immer weiter ausbreitenden Wolke eine langsame, sich ständig wiederholende Melodie pfeift.
I asked Terry to look at the Tuskegee Choir spirituals.
Ich bat Terry, sich die Spirituals des Tuskegee Chors aus dem 19. Jahrhundert anzusehen. Er pfiff die Melodie und ich spielte sie rückwärts ab. Auch der gesamte Film läuft rückwärts. Dieses Wechselspiel aus Erscheinen und Verschwinden ist ein Werk, in dem Terry auch nach seinem Tod nachhallt. Lorna Simpson hat auch ganz neue Werke geschaffen, die hier zum ersten Mal zu sehen sind. Dafür hat sie einige ihrer früheren Collagen speziell für die Räume der Punta della Dogana auf wandhohe Gemälde übertragen. Auch sie sind auf übereinander geschichteten Steinen platziert. Reading Woman L.A. zeigt eine kniende Frau vor einem blau-schwarzen Nachthimmel, die versunken in ein Buch liest. Unter ihr glitzern die Lichter von Los Angeles.
It's very kind of American in that sense. And particularly right now, the banning of books, the censoring of information.
Das ist sehr amerikanisch, gerade heute. Dieses Verbot von Büchern, die Zensur oder der eingeschränkte Zugang zu Archiven oder Literatur. In den USA ist derzeit der bloße Akt des Schreibens, Lesens, Malens oder Musizierens Angriffen ausgesetzt. Gleichzeitig ist er ein Akt des Widerstands. Lorna Simpson hat ihre Ausstellung Third Person genannt. Die dritte Person ist in der Literatur die allwissende Erzählerin. Sie kann an verschiedenen Orten gleichzeitig sein, auch in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und sie weiß, wie die Geschichte endet. Lorna Simpson untersucht in beeindruckenden Gemälden und Collagen die Macht der Erinnerung, je nachdem, wie sie erzählt wird und von wem. Auch dies als Akt des Widerstands.
Maxi Bröcking über die Ausstellung Third Person von Lorna Simpson in Venedig. Wenn abends im Theater das Licht ausgeht, entsteht im besten Fall für ein paar Stunden eine Gemeinschaft auf der Bühne, hinter den Kulissen und im Zuschauerraum. Doch ausgerechnet diese Gemeinschaftskunst hält hartnäckig am Bild des großen Einzelnen fest, am Regisseur oder Intendanten, der entscheidet und für alles gerade steht. Meistens ist dieser Einzelne ja immer noch ein Mann. Aber muss an der Spitze eines Theaters tatsächlich ein Solitär stehen? Wird das Arbeiten in Gemeinschaft nicht klüger, kreativer und vielleicht auch menschlicher?
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Der Regisseur und Schauspieler Rafael Sanchez kennt beide Modelle. Von 2008 bis 2013 leitete er gemeinsam mit Barbara Weber das Zürcher Theater Neumarkt. Später übernahm er am Schauspiel Köln für ein Jahr kommissarisch die alleinige Leitung. Und seit der vergangenen Spielzeit ist er zurück in Zürich und führt gemeinsam mit der Regisseurin Pina Karabulut das Schauspielhaus. Geteilte Macht, geteilte Verantwortung, geteilte künstlerische Perspektiven. Wie das funktioniert, darüber habe ich mit Rafael Sanchez gesprochen und ihn gefragt, stimmt das eigentlich immer noch, dass das Theater am Mythos des einsamen Genies an der Spitze festhält?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und es ist ja leider kein Mythos, sondern es ist ja nach wie vor ganz oft noch so, dass Männer an der Spitze sind und auch als Alleinherrscher und alles bestimmen. Und was ja auch das Problem ist oder was interessant ist, ist, dass die auch immer nach wie vor auch immer ernster genommen werden, als wenn jetzt eine Frau an der Spitze ist.
Wie war das denn bei Ihnen? Sie kennen ja beides. Sie kennen die Doppelspitze und die alleinige Führung, will ich es mal nennen. Wo haben Sie sich eigentlich einsamer gefühlt? In welcher Position?
Dadurch, dass ich jetzt auch in Köln ein ganz tolles Team um mich hatte, habe ich mich da selten einsam gefühlt, aber es ist halt, wenn man das zu zweit macht, viel, viel lustiger und es macht wirklich mehr Spaß. Es ist, die Entscheidungen, die man fällt, sind fundierter, weil man natürlich alles schon mal durchgegangen ist. Man entscheidet nicht für sich alleine im stillen Kämmerchen. Es ist grundsätzlich, finde ich, aus meiner Erfahrung etwas, was sehr bereichernd ist, dass man da nicht alleine steht, dass man nicht alleine vor die Politik sieht muss, dass man nicht alleine vor den Verwaltungsrat gehen muss oder vor irgendwelchen Ausschüsse, sondern dass sich einen Plan machen kann, zusammen was überlegt und diesen Plan dann durchzieht.
Haben Sie denn eigentlich zu zweit, Sie und Pina Karabulut, sowas wie eine interne Regel, sowas wie ein Vetorecht? Sie werden ja auch nicht immer einer Meinung sein.
Ja, das Vetorecht, das ist etwas, was man immer haben sollte, weil manchmal kann man ja etwas nicht leisten oder will nicht oder hat irgendeinen Grund. Und wenn man einfach Nein sagt, muss man das auch akzeptieren und man muss es auch nicht immer begründen. Man kann auch sagen, so nein, bis hierhin und gut ist. Und dann kann man das entweder später mal besprechen oder halt nicht. Aber auch das muss unter dieses grundsätzliche Vertrauen fallen, dass da die andere Person das nicht einfach so macht, sondern schon sich was dabei gedacht hat. Und das kommt aber tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr selten vor, weil viele denken ja, dass es ja viel weniger Arbeit ist, weil man sich ja die Arbeit teilt, aber eine Doppelspitze ist, dem ist nicht so. Es ist eigentlich mehr, viel mehr Arbeit, weil man ja die ganze Zeit am Kommunizieren ist. Also man hat ja praktisch eine Standleitung und man muss sich ja über alles informieren und die andere Person immer mitnehmen und nichts vergessen oder nachfragen. Also ist das schon eine große Arbeit, die im Hintergrund geleistet wird, die man alleine gar nicht leisten könnte. Und das ist, glaube ich, etwas, was einem Haus sehr zugutekommt. Wenn diese Arbeit konstant geleistet wird und dann erst, wenn etwas gereift ist, dann geht man damit einen Schritt weiter.
Aber würden Sie trotzdem sagen, dass gute Kunst dann doch manchmal jemanden braucht, der sich gegen alle anderen durchsetzt und sozusagen einsame Entscheidungen trifft?
Das ist ja unsere Aufgabe als Gesamtgebilde im Theater, dass wir immer wieder der Ort sind, wo wir genau das in der Gesellschaft ermöglichen, dass jemand mit seiner Idee, die man nicht monetarisieren kann, also die niemand kaufen will, wo alle sagen, du spinnst, was ist das für eine seltsame Haltung? Das ist ja unsere ureigene Aufgabe, das zu ermöglichen innerhalb des Theaters. Aber diesen Ort zu schaffen, also diese Möglichkeiten zu beteiligen, wie wir wissen, wird das ja immer komplizierter heutzutage. Dass die Kunstfreiheit da noch ernst genommen wird, ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Und diesen Ort zu schaffen, da kann man auf jeden Fall viel, viel besser im Team.
Sie müssen ja als Doppelintendanz letztlich auch eine Gemeinschaft mit dem ganzen Ensemble herstellen und mit den Leuten, die außerdem noch im Theater arbeiten und trotzdem irgendwie auch eine gewisse Distanz wahren, weil sie eben Entscheidungen treffen müssen. Wie schafft man das eigentlich?
Ja, das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil das Spektrum der Aufgaben, die man als Intendant hat, ja enorm sind. Wie Sie sagen, vom ganz kleinen bis zum ganz großen politischen. Und auch dafür ist man zu zweit besser gewappnet, damit man da wirklich alle bedienen kann oder alle wünschen, sich zumindest da mal anhören, ob man das dann auch so macht, ist ja dann noch eine andere Frage. Aber das ist ja, wir sind ja über 300 Mitarbeitende und da kommen natürlich, da trasselt halt ganz schön viel ein in so einem Intendanzbüro. Und das ist, wenn man das ernsthaft machen will und wenn man da ernsthaft sich überlegt, ob die Strukturen die richtigen sind, wie wir heutzutage Theater machen, dann ist das eigentlich alleine gar nicht zu schaffen.
Ich meine, wenn man den Begriff Gemeinschaft jetzt eben auch noch mal ein bisschen größer denkt als Stadtgemeinschaft, muss man ja auch Theater für diese Gemeinschaft machen. Und da ist Köln sicherlich ein anderer Fall als Zürich. Wie bekommt man eigentlich Zugang zu dieser Gemeinschaft? Wie macht man das?
Das ist ja das Schöne am Intendant in sein, dass sich die Türen ja in einer Stadtgesellschaft ja öffnen und zwar in ganz verschiedene Bereiche rein. Und ich glaube, wenn die Menschen merken das ja, dass man sich ja wirklich interessiert, jetzt wenn man da anfragt oder wenn man gefragt wird, da vorbeizukommen, das ist, glaube ich, etwas, was das Theater ja die Verantwortung wahrnehmen muss, dass man so ein bisschen als Dorfplatz fungiert und sich halt sehr interessiert für die Leute, die da auf diesem Dorfplatz Sachen kaufen und verkaufen. Und das ist, glaube ich, in jeder Stadt, oder das ist halt im deutschsprachigen Raum gar nicht so unterschiedlich von Stadt zu Stadt, wie das funktioniert. Und das ist die Verantwortung vom Theater, dass man da offen ist für alle.
Aber einen Unterschied gibt es schon zwischen dem kölschen Klüngel und der ja doch sehr anderen Zürcher Stadtgesellschaft, oder?
Es ist ja, ich überlege, in den letzten Monaten mache ich mir schon viele Gedanken, was der Unterschied ist oder wieso in der Schweiz doch einiges funktioniert. Also man muss ja auch ehrlicherweise sagen, es ist ja viel kleiner. Die Wege sind kürzer und so. Man ist ja immer, man flugt ja immer schnell auf die Deutsche Bahn. Aber ich glaube, den Weg, den viele deutsche Städte momentan gehen, die Kürzungen davor zu nehmen, und zwar auf allen Ebenen und die Verwaltungen, bei den Verwaltungen vor allem so zu sparen, das ist natürlich der völlig falsche Weg, um eine freie Kunst zu unterstützen oder um eine Gesellschaft voranzubringen. Und das ist, muss man schon sagen, in der Schweiz ist die Verwaltung nicht unbedingt klein oder dünn besetzt, sondern ganz das Gegenteil. Und das ermöglicht natürlich, dass man vielleicht ein bisschen länger bei der Planung hat, aber wenn dann mal was entschieden wurde, dann es dann auch so umgesetzt wird. Und das ist ja etwas, was man in einigen deutschen, von einigen deutschen Städten ja nicht unbedingt behaupten kann, dass wenn die Politik etwas beschließt, das auch irgendwie umgesetzt wird oder umgekehrt. Und ich glaube, das ist etwas, was für die Kunst natürlich vom Vorteil ist, um diese Freiheit zu verteidigen hier.
Sagt der Regisseur Rafael Sanchez über das Arbeiten in der Doppelspitze am Schauspielhaus Zürich. Fast 3 Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas und dem anschließenden Krieg in Gaza sind die Gräben zwischen jüdischen und arabischen Israelis sehr tief. Gerade droht Israels Verteidigungsminister Israel Katz nach dem Fund mehrerer unbewaffneter Drachen, also Flugobjekte, aus dem Gazastreifen mit harter militärischer Reaktion bis hin zur gezielten Tötung verantwortlicher Hamas-Führer. Wenige Tage nachdem der israelische Polizeiminister Ben-Gvir zu gezielten Ermordungen an Palästinensern aufgerufen hat. Die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, ist vermutlich für Jahrzehnte zunichte gemacht. Das Kunstmuseum in Al-Fahm versucht trotzdem, einen Raum für Begegnung zu schaffen. Es liegt in einer arabisch geprägten Stadt im Norden Israels. 1996, als kleine Galerie gegründet, zeigt es vor allem zeitgenössische palästinensische und arabische Kunst. Und es bringt jüdische und arabische Künstlerinnen, Künstler und Besucher miteinander ins Gespräch. Was kann Kunst ausrichten, wenn die Politik vor allem auf Abschreckung und Gewalt setzt? Jörg Poppendiek stellt das Museum vor.
Said Abu Shakra läuft durch das Kunstmuseum. Sein Baby, wie er es liebevoll nennt, er ist der Gründer. Gerade werden hier Bilder von Rabab Sa'abna gezeigt, einer palästinensischen Künstlerin aus Israel. Es sind mit Kohle gezeichnete Porträts, vor allem älterer Frauen. In ihren Gesichtern geht es um persönliche Erinnerungen, aber auch um Verlust, Gewalt und das Leben der Palästinenserinnen unter schwierigen Bedingungen. Meiner Meinung nach besteht die Aufgabe der Kunst im Krieg darin, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten und die Geschichten zu erzählen, die niemand hören möchte. Ich denke, ein Künstler ist wie ein Zeuge, der kommen muss, um seinem Volk die Wahrheit zu erzählen. Er muss die Geschichte erzählen, die niemand hören oder sehen will. Als Abu Shakra das Kunstmuseum gegründet hat, Mitte der 90er, ging es ihm vor allem darum, palästinensische und arabische Kunst sichtbar zu machen. Mittlerweile geht es ihm um mehr als Ausstellungen. Er bietet Workshops an, Diskussionsrunden und Künstlerresidenzen. Sein Ziel ist es, die Menschen in Israel aus ihren jeweiligen Blasen zu holen und wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Araber und jüdische Israelis, die beide von Angst, Verlust und Trauma geprägt sind. Um ein gleichberechtigter Ort zu sein, möchte ich einen ehrlichen Dialog mit den Juden in Israel führen. Ich möchte, dass dieser Dialog von Respekt und Liebe geprägt ist und auf Augenhöhe stattfindet. Ein Vorhaben, das in den vergangenen Jahren noch schwieriger geworden ist. Umfragen zeigen, wie weit sich arabische und jüdische Israelis voneinander entfernt haben. Dazu kommt, erzählt der Museumsdirektor, dass die Spielräume für Kunst in Israel enger geworden sind. Das Museum wird von der israelischen Regierung finanziell gefördert. Abu Shakra sagt, derzeit werde überprüft, wie es mit der Förderung weitergeht. Kulturminister Miki Zohar hat mehrfach deutlich gemacht, dass er staatliches Geld nicht für Werke oder Institutionen einsetzen will, die aus seiner Sicht Israel oder die Armee herabsetzen. Der Museumsdirektor berichtet, dass der Druck auf sein Haus zugenommen hat. Ich weigere mich, einfach nur ein Ja-Sager zu sein. Der Künstler soll der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten und Zeugnis davon ablegen, was hier passiert. Ich will mit meiner Botschaft nicht extrem sein, aber ich will zumindest erzählen, was geschieht. Zensur habe ich noch nicht erlebt, aber es wird dazu kommen.
Lübcke.
Die ersten Museumsbesucher an diesem Morgen sind die Teilnehmer eines Kunstprojekts. Jugendliche aus dem Osten Jerusalems. Die Mädchen unter ihnen tragen Kopftuch. Abu Chakra begrüßt sie persönlich, spricht mit ihnen über das, was Kunst erreichen kann, im Allgemeinen und im Konkreten, dem Konflikt zwischen arabischen und jüdischen Israelis. Raja Mansour leitet das Kunstprojekt. Es war ihre Idee, das Museum in Umm al-Fahim zu besuchen. Kunst ist ein Raum, in dem man sich ausdrücken und Gefühle herauslassen kann. Und ich finde, dass Orte wie dieser wirklich wichtig sind, besonders für Jugendliche. Wenn jemand echtes Talent dafür hat, kann so ein Ort dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Es geht also vor allem um einen Raum für emotionalen Ausdruck. Abu Chakra hört den Jugendlichen zu, stellt Fragen. Gemeinsam schauen sie sich die Bilder an. Ob Kunst die Gräben zwischen arabischen und jüdischen Israelis tatsächlich überbrücken kann, weiß auch er nicht. Aber für ihn beginnt Verständigung genau hier. Damit, dass Menschen ihre Geschichten erzählen und andere bereit sind, sie anzuhören.
Jörg Poppendieck über das Kunstmuseum in Umm al-Fahim. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig warnt vor Angriffen auf die Kunst- und Pressefreiheit. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Wir leben in Zeiten, in denen die Kunstfreiheit und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk angefeindet werden. Das sagte SPD-Landeschefin Schwesig bei der Eröffnung eines Konzerts. Bei den Debatten über eine Abschaffung der Rundfunkgebühren, da dürfe man nicht vergessen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender auch Kulturförderer seien. Konkret bezog sie sich auf den NDR, der im von Schwesig regierten Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Kulturangebote unterstützt. Wer den Sender abschaffen wolle, so Schwesig, der schaffe damit auch diese Kulturangebote ab. Ohne die AfD ausdrücklich zu nennen, dürfte vielen Anwesenden klar gewesen sein, dass sie sich auf die rechtspopulistische Partei bezog, zu deren zentralen Forderungen die Abschaffung der Rundfunkgebühren gehört. Die Kritik an der Partei, vor deren Wahl am 6. September in Sachsen-Anhalt viele waren, wird lauter, aber den Namen will eben kaum noch jemand sagen. Auch das Bündnis hinter dem von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer initiierten Bauhaus-Manifest nennt die AfD in seiner Grundsatzerklärung nicht. Inzwischen gibt es allerdings auch Kritik an dem Manifest und insbesondere an Weimers Rolle. Es heißt, er verteidige mit dem Manifest die Freiheit der Kultur, obwohl Kritikerinnen ihm vorwerfen, diese Freiheit zuletzt selbst beschnitten zu haben. Philipp Ostwald, der die Bauhaus-Stiftung Dessau von 2009 bis 2014 leitete, sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur:
Ja, es ist halt so etwas, würde ich jetzt sagen, wo man sich selber seiner richtigen Meinung vergewissern will. Ich glaube, das ist eher sozusagen so eine Art, man ist auf der moralisch richtigen Seite. Ich glaube nicht, dass es politisch sonderlich wirksam ist, außer vielleicht eben halt diesen Solidaritätseffekt. Den würde ich jetzt auch nicht komplett negieren, weil er eben halt doch nicht ganz so selbstverständlich ist, diesen Schulterschluss.
Der Architekturtheoretiker Philipp Oswald zum Bauhaus-Manifest. Die Zeiten sind düster, die Aussichten trübe, da scheint das Kino als idealer Zufluchtsort. Besonders dann, wenn auf der Leinwand Helden die Welt retten und diese am Ende wieder eine bessere sein soll. Doch die Krisen sind so zahlreich, dass selbst Odysseus und Spider-Man es nicht mehr schaffen, alle Probleme aus dem Weg zu räumen. Das sagte der Medienwissenschaftler Felix Brinker heute bei uns im Programm.
Mit Blick auf die großen Krisen, um die es im Hintergrund der Geschichten auch immer geht, habe ich eher das Gefühl, dass beide Filme eher so eine Geste der Resignation kultivieren. Und wenn man die Filme dann allegorisch lesen möchte als Verhandlungen von Krisen wie dem Klimawandel oder gesellschaftlichen Zusammenbruch, da scheinen die Filme eher zu resignieren und eher zu sagen, okay, die Welt scheint ein wenig den Bach hinunterzugehen, aber wir können gar nicht so viel machen. Daran, was wir aber tun können, ist uns etwas einzurichten in diesen unangenehmer werdenden Zeiten.
Das gesamte Interview mit Felix Brinker finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Die Krisen der Welt belasten, so macht es den Eindruck, einen Donald Trump eher weniger. Zum heutigen Abschluss der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit findet in Washington ein Rennen mit Indycar-Fahrern statt. Die Rennstrecke führt mitten durch die Hauptstadt vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Kapitol und den Smithsonian-Museen. Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometer werden erreicht. Und Donald Trump soll mit seiner gepanzerten Limousine The Beast eine Ehrenrunde drehen und anschließend eine grüne Flagge schwenken.
Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen. Außenminister Wadefuhl ist in der Ukraine und der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada eskaliert. Das sind zwei Themen in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.